Jetzt zu meinem zum Ehren zu einem der wenigen Ehrenpräsidenten der Gesellschaft der Ärzte, der mein erster prägender Chef war und der auf unserer Station irgendwie in seiner Todeskrankheit Patient war. Er ist vor 25 Jahren gestorben und daher erlauben Sie mir einige Worte, sehr knapp zusammenfassend, zu Professor Otto Nowotny und seinem Werdegang und wie er eigentlich das Rückgrat der Wiener Medizinischen Schule in die Nachkriegszeit hinüber getragen hat. Er war Dekan, er war Präsident und Ehrenpräsident der Gesellschaft der Ärzte und erhielt 1956 das Referat zur Wiedereröffnung des Billroth-Hauses und zwar über die erste Laryngektomie durch Theodor Billroth, dem ja seine Eltern gesagt haben, er soll was Gescheites lernen und nicht Musik studieren und seiner Großmutter, der Opernsängerin, nacheifern. Das zur ganzen Atmosphäre, die dieses Haus da eigentlich erfüllt. Und dazu gehört natürlich auch Brahms. Und deswegen haben wir irgendwie eine Allusion an Brahms gemacht. Also, Otto Nowotny, 1911 geboren, kam zu Julius Tandler auf die Anatomie. Das war die erste Anatomie, glaube ich. Und blieb dort von 1934 bis 1939. Und einer seiner Kollegen war Alfred Giesler, 1911 bis 2012, den ich noch selber gehört habe, der sozusagen die Anatomie für bildende Künstler unterrichtet hat und damit ein Nachfolger war von Anton von Frisch, dem Vater von Karl von Frisch, dem Nobelpreisträger, zusammen mit Konrad Lorenz. Der hatte nämlich in den ersten Jahren der Kunstakademie am Schillerplatz im anatomischen Saal echte Sektionen an Leichen für die Künstler durchgeführt. Otto Nowotny ging dann mit dem Krieg praktisch in Ausbildung auf die Ohren-Nasen-Hals-Klinik, also die HNO-Klinik mit otologischem Schwerpunkt und war dort bei Siegfried Unterberger, einem Salzburger, der in Jena die Ausbildung gemacht hatte und eigentlich jetzt abgesehen von der politischen Anhänglichkeit, ein medizinisch außerordentlich produktiver Vertreter. Er hatte die Petrosektomie nach Ramadier zur Behebung von Pyramidenspitzeneiterungen modifiziert und eingebracht und Nowotny hat sich darüber habilitiert. Also die haben mit dem Hammer und Meißel um das Innenohr herum, so wie es Wohlstein beschrieben hat, medial des Labyrinthblocks gemeißelt unter Schonung der Strukturen. Und das heißt, den Meißel nicht nur mit Hammerkraft vorwärts treiben, sondern auch drehend wie einen Handbohrer ungefähr. Das sind sehr lange Texte und man kann nur bewundern, wie gut die Leute dann Pyramidenspitzeneiterungen durchgebracht haben. Und die haben ja etwas verursacht, das interdisziplinär wirksam geworden ist. Die Tochter von Giuseppe Gradenigo, einem Spross aus der Dogenfamilie, die den Marco Polo begrüßt hat bei der Rückkehr, der hatte eine Abduzensparese und eine profuse Wiederkehr der Otorrhoe bei seiner Tochter entdeckt und ist dann draufgekommen, dass da eine Eiterung in der Pyramidenspitze am Werk war. Und er hat eben gemeint, dass der Abduzens zu Schaden kommt durch die Ausbreitung der Entzündung. Dann ist ein etwas jüngerer Anatom gekommen, Primo Dorello, der hat gesagt, was der da herredet, das gibt's ja nicht, weil das ist ja nur der Abduzens, das muss ein selektiv örtliches Phänomen sein und da drückt wahrscheinlich das Grubersche Ligament. Wenzel Gruber, der Nachfolger von Pirogov in St. Petersburg, da muss ich etwas auf dieses Ligament drücken und das drückt dann den Abduzens ab. Aber im Endeffekt, die haben natürlich gestritten, wie das in Italien üblich ist, und im Endeffekt hatte Gradenigo recht, weil der Abduzens in dieser Region der Pyramidenspitze einen extraduralen Verlauf hat und natürlich sofort drankommt, während der Trigeminus in seinem Cavo Meckeli relativ gut geschützt ist und nicht unbedingt gleich mitreagiert. Primo Dorello hat wiederum den Neurochirurgen angetan, die ja sozusagen transkraniell zur Pyramidenspitze gehen und diesen Dorello-Kanal als Orientierungshilfe genommen haben. Nowotny war also ein ausgebildeter Otologe und Unterberger war ein Allrounder und Nowotny sollte auch ein Allrounder werden. Unterberger ist uns bekannt wegen dem Tretversuch. Trinkt man sich, was hat denn den desinteressiert? Und den Bügelschnitt. Also Sachen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Aber der Tretversuch war wichtig, um eine Pyramidenspitzeneiterung zu diagnostizieren, weil damals war noch die Debatte, ob man bei einer Pyramidenspitzeneiterung nicht eine Labyrinthektomie machen soll. Und das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, ob man das Innenohr schont oder ob man es rausnimmt. Und da hat sie dann Unterberger mit seinem Tretversuch die Erkenntnisse von Barany weiterentwickelt. Der Bügelschnitt, wenn man sich die alten chirurgischen Lehrbücher anschaut, die sehr gut sind, da gibt es ungefähr 57 Varianten von Hautschnitten für die Stirnhöhle. Ja, und die haben dann immer ein kunstgeschichtlich interessantes Ergebnis gezeitigt. Aber dieser Bügelschnitt etwas hinter der Haargrenze oder an der Haargrenze hat erlaubt, mit einem Schnitt alles freizulegen. Und das hat sich auch durchgesetzt. Unterberger ging dann nach Klagenfurt, um nicht belangt zu werden für seine politische Bindung. Und reinstalliert wurde der erste Oberarzt von Heinrich Neumann. Heinrich Neumann, der Cousin von Hans Neumann, der Primarius im Hanusch-Krankenhaus war und mein Vorgänger an der Assistentenstelle bei Norden. Also Emil Schlander wurde wieder eingesetzt, hatte dann als ersten Assistenten und ersten Oberarzt Otto Nowotny. Und Schlander war so gut und virtuos in der Ohrenbehandlung, dass ich mich noch erinnern kann, in der Nachtambulanz, wenn ich da herumgefummelt habe an irgendeinem Ohrenfall, hat die OP-Schwester gesagt, so machen Sie das, Herr Doktor, der alte Schlander hat das ganz anders gemacht und war viel schneller. Na gut, das muss man aushalten. Jetzt war das eine Klinik, die aber auch den laryngologischen Schwerpunkt gepflegt hat. Und der Laryngologe bei Schlander war Otto Nowotny. Und die haben zum Beispiel 1950 einen Bericht vorgelegt von circa 50 totalen Laryngektomien mit Drüsenausräumung, alles in Lokalanästhesie. Und dann natürlich haben sie sich auch mit der Kombination mit Strahlentherapie auseinandergesetzt. Coutard, das war etwas, was aus Frankreich gekommen ist, wo ja auch Curie gewirkt hatten. Der Otologe bei Schlander war Anton Dvoracek. Anton Dvoracek musste ein riesiges Anatomie-Lehrbuch mit Aquarellillustrationen Korrektur lesen und kam daher nicht dazu, rechtzeitig genug Arbeiten zu machen, um eine Habil einzureichen, und ging dann in die Schweiz als niedergelassener HNO-Arzt. Dvoracek hat aber ein signifikantes Opus hinterlassen. Erstens einmal an Voruntersuchungen, wie man mikrochirurgisch im Mittelohr arbeitet, also für Stapedotomie und solche Sachen, und hat auch Prototypen von Instrumenten entwickelt mit der Firma Karl Reiner, die mit Interesse hier ist, wie ich begrüßen darf. Ja. Vielen Dank fürs Kommen. Und ich bin dort einmal in die Werkstatt hineinspaziert und habe gesagt, gibt es eigentlich von dem Anton Dvoracek noch Instrumente? 10 Minuten später habe ich sie in der Hand gehabt. Und die schauen genauso aus wie die Mikroinstrumente, die man dann später in der Schweiz und in Deutschland entwickelt hat. Und Zöllner, Fritz Zöllner, der Begründer der Tympanoplastik in Deutschland, der operationstechnische Begründer, Wullstein war der Theoretiker mit den Typen der Schallleitung. Aber Zöllner hat seine Ausbildung studienmäßig in Wien gemacht und habilitationsmäßig in Jena. Also das war schon eine gute internationale Zusammenarbeit zu allen Zeiten. 1955 starb Emil Wessely, ein ausgewiesener Laryngologe, der die Larynxtuberkulose behandelt hat. Franz Kafka war auf unserer Klinik, da auf der späteren ersten HNO, eine Woche. Und da gab es die Lichttherapie, die um 1900 für die äußere Haut aufgekommen war. Also dann kam Otto Nowotny als ausgebildeter Otologe und Schwerpunktlaryngologe auf die laryngologische Klinik von Chiari und Hayek. Und ab dann gab es eigentlich eine Vollklinik für die Versorgung und eine Filialstation, denn die Räumlichkeiten der ersten HNO mit otologischem Schwerpunkt wurde dann nach der Pensionierung von Schlander an die neu zu begründende Neurochirurgie übergeben. Also die neurochirurgische Klinik hat die Räumlichkeiten der riesigen otologischen Abteilung bekommen. Das war dann vorerst einmal nur für die interne Versorgung. Aber dann stellte sich heraus, dass das wieder eine Klinik wurde, 1970. Und immerhin sind große Innovationen dort entstanden von Kurt Burian, der, glaube ich, 1922 geboren ist, also 100. Geburtstag hätte. Der hat dann erst die Laserchirurgie übernommen, die transorale Mikrochirurgie des Kehlkopfes, und zweitens als erster in Europa ein Cochlearimplantat eingesetzt. Und das ist natürlich auch eine arbeitsintensive entwickelt, Entwicklung. Also Burian, trotz aller späteren Animositäten zwischen den Kliniken, war ein Schüler von Novotny oder hat von Novotny die freie Hand bekommen zu machen, was ihm eben in wert war zu tun. Die Schüler von Novotny haben alle ein bedeutendes Opus hinterlassen. Friedrich Schwetz hat grundlegende Arbeiten über die Lärmschwerhörigkeiten initiiert, die Welleschick dann vervollständigt hat und die jetzt noch im Gutachterwesen in Deutschland maßgeblich sind. Friedrich Frank Phoniatrie, wer das Werk von Fuchs in Leipzig kennt, über die Entwicklung des Kehlkopfs im Alter, das hat Friedrich Frank in der Stimmentwicklung mit Margareta Sparber untersucht und er hat auch eine bemerkenswerte Arbeit über das Jodeln geschrieben. Jodeln phoniatrisch hochinteressant. Wolfram Wicke, plastische Chirurgie, ist Kaiser Franz Josef gegangen, hat auch die Tumorchirurgie betrieben. Bruno Welleschick ist sozusagen der jetzige Grundlegende für das Gutachten, für die medizinischen Grundlagen des Gutachtens. Walter Czanczura, erster Oberarzt, natürlich von uns immer ein bisschen so schräg angeschaut, weil er unser Vorgesetzter war. Er hat Ossikelmechanik-Arbeiten gemacht, die in direkter Nachfolge zu Ernst Mach zu sehen ist. Also Interferenzuntersuchungen mit Laserlicht, um die Vibrationen zu machen. Und an das hat Hüttenbrink angeknüpft, der dann in Köln Ordinarius wurde. Hans Neumann, eben der Cousin von Heinrich Neumann, der Edward, Prince of Wales, Edward VIII, behandelt hat zumindest, der hat ein klinisch digitales Archiv gemacht. Also jetzt kann man sagen, ja, kein Wunder, jetzt haben wir alles digital, aber wir haben Röntgenbilder, wir haben Laborbefunde, wir haben alles Mögliche. Aber der Hans Neumann hat mit einem ausgeklügelten System die klinischen Befunde digitalisiert gemacht und untersuchbar gemacht. Also die erste HNO-Klinik war dann ein guter Fundus für die feine Beschreibung des Tumorvorkommens, abgestuft nach Kehlkopf, Hypopharynx, Rachen, Glottis, Supraglottis, Infraglottis. Und das gab dann doch auch ein bisschen ein wissenschaftliches Resultat. Friedrich Horak, Allergologie. Friedrich Horak ist in Europa bekannt und sicher mit großem Respektabstand einer der besten Laryngologen, die ich je getroffen habe. Kein Wunder, das war mein Zimmernachbar. Matthäus Grasl, Konkurrenten erwähnt man nicht gern, aber ich muss es tun. Das ist sozusagen mein Altersgenosse auf der HNO gewesen. Der hat in der ganzen Zeit des neuen Hauses ganz still, also ganz, ganz unbeachtet, eine hervorragende Didaktik und Studentenbetreuung aufgebaut. Also das ist auch ein Werk, das man schätzen muss, überhaupt jetzt, wo die ganze Didaktik in der Medizin ins Schwanken kommt. Ich komme schon zum Ende. Ein Resultat mag sein, dass da irgendwie aufgrund von Gastarztbesuchen der Siba Dubai aus Indien bekam den Rat, nach Wien zu bekommen. Hier sei die Wiener Medizinische Schule. Später hat man gesagt, na, die ist schon längst vorbei. Aber es war nicht ganz vorbei, denn immerhin hat das Wirken dieser HNO schon auch nachgewirkt. Und die HNO hat eigentlich immer ein hohes Niveau durchgehend gemacht. Auch jetzt ist diese HNO-Klinik natürlich voll da mit der Firma Medell in Kooperation, Cochlea-Implantaten und vieles andere aber auch. Ja. Eines dieser Resultate war ein Collar Atlas of Head and Neck Surgery, der die erste Welt und die Schwellenländer vereinigt. Also die Patienten der Schwellenländer und die Ausrüstung der Industrieländer. Und wir haben durch Zufall als Vorwortschreiber William Ignace Wye gewonnen, der uns ein schönes Vorwort geschrieben hat. Und der hat, by the way, 2003 die Richtlinien herausgegeben für die Tracheotomie bei SARS-1-Erkrankten. Also die sind draufgekommen, dass das wahnsinnig ansteckend ist. Also von diesen 600 Toten in Hongkong war ein Drittel Pflegepersonal. Also das ist unglaublich. Und damit möchte ich eigentlich schließen, in vollen Respekt auf die Versorgungstätigkeit und die didaktische Tätigkeit, die auf Otto Novotny zurückzuführen ist und der damit sozusagen sowohl den otologischen als auch den rhinolaryngologischen Strang der in Wien begründeten akademischen HNO weitergeführt hat. Applaus